Ja, auch von mir an guten Morgen und herzliche Grüße aus der Nachbargemeinde aus Linz, die heute auch wieder nach langer Sommerpause wieder ihren ersten Gottesdienst haben. Ich bin gerne wieder unter euch, freue mich, danke für die Einladung. Ja, Leben aus der Fülle, davon hätte die Witwe, von der ich euch heute erzähle, von der uns die Bibel erzählt, nicht träumen können. Ihr Leben lang ging es sicher recht knapp zu. Ihr Mann war Prophetenjünger, da war nichts mit regelmäßigem Einkommen. Das ging unter dem Motto, Gott sorgt für uns, so wie wir es eben gesungen haben. Im Vertrauen auf Gott leben und irgendwie sind sie als Familie mit den zwei Kindern durchgekommen. Aber dann starb der Mann. Witwenrente? Nein, das gab's nicht. Eine Versorgung vom Arbeitgeber? Ein Recht auf Versorgung? Nein. Wie soll ich für meine Kinder sorgen? Wie soll ich ihnen Essen kaufen? Der Schuldenberg wurde größer und größer. Da kamen die Zinsen dazu. Und jetzt? Was mache ich nur? Diese Frau, ich muss mal gucken, normalerweise habe ich den Computer vor mir. Die Frau, das hatte doch viel gelernt, immer wieder von ihrem Mann gehört, Gott sorgt für uns. Aber jetzt stand sie da mit leeren Händen, mit knapp auf dem Tisch und einem großen Schuldenberg. Als Witwe ohne Versorgung. In der Bibel war es eigentlich so, dass der Verwandte der Witwe verpflichtet war, diese Frau zu heiraten, damit sie wieder versorgt ist. Offenbar hatte sie keine Verwandte. Und ihre beiden Kinder waren wahrscheinlich noch viel zu klein, um die Familie ernähren zu können. Da war also nichts, keine Grundlage, nichts von Leben aus der Fülle. Sie war Mutter. Sie hatte zwei Kinder und diese zwei Kinder galt es zu versorgen. Und sie war verschuldet und arm. Und dann kam die Idee des Schuldners zu sagen, ich weiß eine Lösung für dich. Gib mir deine Kinder, ich verkaufe sie zu Sklaven oder mach sie zu Sklaven und alle deine Probleme sind über Nacht gelöst. Wir haben alle noch die Bilder vor Augen von Mexiko, wo den Eltern, den Flüchtlingen, die auch aus wirtschaftlicher Not heraus nach USA fliehen wollten und denen dann die Kinder weggenommen wurden. Wir alle waren schockiert, die ganze Welt war schockiert, wir wissen, wir ahnen, wir wissen nicht, wir ahnen, was das heißt, aus wirtschaftlicher Not heraus seine Kinder zu verlieren. Schulden ist schon schlimm. Und wir haben eben schon diese Fülle übertragen auf die geistliche Fülle. Du hast mir, Dankeschön, den Einstieg schon mal leichter gemacht. Und so können wir sicher auch die Schulden übertragen, denn materielle Schulden, die machen wir vielleicht auch, weil wir mehr wollen, mehr wollen, mehr wollen. Aber nicht aus dieser wirtschaftlichen Not heraus, die diese Frau durchmachte. Aber wir kennen die Schulden vor Gott, vor Menschen im übertragenen Sinne. Wir kennen das Versklavtsein, das Depressivsein, weil wir das nicht mehr gut machen können. Weil wir damit nicht fertig werden, weil es uns verfolgt. Beides ist schlimm. Die Frau ist in großer Not und wir kennen die Not von Schulden, die vielleicht keiner weiß und die doch in unserem Herzen an uns nagen. Dann kommt der Frau ein Gedanke. Sie geht zu dem, der Chef ihres Mannes war, zu dem Elisa und sagt ihm ihr Problem. Ich komme aus meinen Schulden Berg nicht wieder heraus, aus meiner Schuldenlast nicht wieder raus. Was hat sie für eine Erwartung? Wer ist dieser Elisa? Soll da jetzt ihr eine regelmäßige Rente doch versprechen? Soll er ihr Geld beschaffen? Soll er mal eben ein Wunder tun? Wahrscheinlich hat sie diese Erwartung, ein Wunder zu tun. Der Elisa ist in erster Stelle ein Prophet. Was heißt Prophet sein in der Bibel? Wir haben immer so die Vorstellung, der Prophet, der sagt die Zukunft voraus. Die Offenbarung ist ein prophetisches Buch, wo uns gesagt wird, wie es einmal sein wird am Ende dieser Welt. Das Alte Testament ist voller, hat viele Prophetenbücher, die uns das Sterben Jesu und die Auferstehung, sein Leiden voraussagen und viele andere Dinge, die auch in Erfüllung gegangen sind oder die noch in Erfüllung gehen. Wir stellen uns unter Prophetie immer so etwas, den Blick in die Zukunft vor, und das ist auch richtig. Aber das ist nur eine Seite der Prophetie. Die andere Seite ist die, das Hineinsprechen in die Gegenwart, in die Situation. Im Alten Testament gab es viele Könige, gab es ja zum ersten Mal Könige bei Israel. Zuerst war Gott der König, dann wollte das Volk unbedingt einen sichtbaren König, so wie die anderen Völker. Und Gott hat gesagt, ja, ihr sollt euren König haben. Aber er hat dem König immer einen Propheten zur Seite gestellt. Einen Propheten, wie Samuel zum Beispiel, der und eben auch Elisa, der dem König die Wahrheit von Gott sagte. Nathan war auch so ein Prophet, der dem David sagte, du bist der Mann, der hier einen anderen umgebracht hat. Propheten, die dafür sorgten, dass der König Israels immer auch Gottes Stimme hören konnte. Er war selbst mit weltlichen Dingen beschäftigt, mit weltlichen Entscheidungen beschäftigt. Und jetzt kam der Prophet und sprach im Namen Gottes. Woher wusste er das? Er hatte ein Ohr bei Gott. Er lebte aus diesem Hören auf Gott heraus und Gott konnte durch ihn reden. Prophetie ist im Neuen Testament eine besondere Gabe, eine Geistesgabe. Aber ich glaube nicht, dass Gott die einem überstülpt. Du bist jetzt mein Prophet. Prophetie ist auch etwas, was wir lernen im Hören auf Gott. Also es ist beides da. Die Geistesgabe, die eintrainiert wird durch das Hören auf Gott, durch das bewusste Hören auf Gott. Ich kannte so einen Propheten, Arnim Riemenschneider, sein Sohn war ja Präsident des Baptistenbundes, der Name ist bekannt. Er war mein Lehrer, mein Seelsorger in der Bibelschulzeit in Wiedenest. Und ich war ein Jahr Klassensprecherin und war deshalb immer mal wieder in der Lehrersitzung dabei. Und dann habe ich es erlebt. Man hat über ein Thema diskutiert und diskutiert und kam nicht zu Potte. Und auf einmal kam von Herrn Riemenschneider ein Satz. Alle schwiegen und alle wussten, das ist die Lösung. Ich habe ihn da mal gefragt, konnten Sie das nicht eine Stunde früher sagen? Warum haben Sie uns dann eine Stunde lang diskutieren lassen? Und dann erst Ihre Antwort gegeben. Sagt er, ich hatte die nicht vorher. Ich habe die nur im Hören auf Gott. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es vorher gesagt. Prophetie in Situationen hinein, Menschen, die trainiert haben, die willig sind, in der Stille auf Gott zu hören, um dann im entscheidenden Moment das Richtige zu sagen. So ein Mann war Elisa. Ich denke nicht, dass unsere Witwe zu Elisa gegangen ist mit der Erwartung, löse meine Probleme, gib mir Geld. Ich brauche Geld, hilf mir. Mein Mann hat dir gedient, du musst mir jetzt helfen, du hast jetzt eine Verpflichtung. Glaube ich nicht. Vielleicht ist sie gekommen mit der Erwartung, Elisa ist ein Prophet, der soll jetzt mal mir ein Wunder überstülpen. Noch mehr zu Elisa. Er war nicht nur Prophet, Er war ein Mentor. Er hatte eine Gruppe von Propheten, Jüngern, die er begleitet hat. Und das lohnt sich, in den Anfang der 2. Könige-Kapiteln das mal durchzulesen, wie er sich verhalten hat. Da haben sie gebaut, also er hat dafür gesorgt, dass seine Schüler auch eine Unterkunft hatten, dass genug Raum da war. Sie mussten also Holz fällen. Da fällt so ein Ball ins Wasser. Und dann kommen sie zu Elisa. Nichts von wegen, pst, wir halten zusammen, muss der Chef ja nicht wissen. Ist uns eine Panne passiert, wir lösen das Problem irgendwie. Nein, da war eine Atmosphäre des Vertrauens, wo man mit ihm über Fehler, über Pannen, über Versagen sprechen konnte. Und er schimpfte nicht, da kam nicht, das habe ich aber von dir nicht erwartet, hättest du nicht aufpassen können, sondern er ging mit an die Stelle, wo es passiert ist, zurück an diese Stelle, wo die Panne passiert ist und brachte sie in Ordnung. Hatte ein Stück Holz, ob dieses Holz vergleichbar ist mit dem Kreuz von Golgatha, wage ich jetzt nicht so zu sagen, theologisch, aber ich muss daran denken, wenn ich das lese. Das ist das, was wir haben, um Probleme und Pannen zu lösen. Die Sache mit Jesus in Verbindung bringen. Die Sache vor das Kreuz Jesu tragen, mit denen, die sich uns anvertrauen. Elisa war ein Seelsorger, seine Jünger vertrauten ihm und er war nicht der, der dann schimpfte, wo dann kam, das hätte ich aber von dir nicht erwartet, der seine Schüler begleitet hat, ein Ohr für sie hatte, ein Ohr für Gott, ein Ohr für die Menschen, um sie in ihren Situationen, in ihrer Lebenssituation zu begleiten. So, was hatte nun diese Witwe für eine Erwartung an Elisa und was kommt dabei heraus? Nicht von wegen, geh nach Hause, deine Töpfe sind voll. Geh nach Hause, dein Geldtopf, du findest da genug Geld. Sondern, was hast du? Was hast du selber? Und dann sagt sie, ja, ich habe da noch so ein kleines Töpfchen Öl, aber nur ganz klein bisschen. Und die Hausfrauen unter uns, weiter bitte, Entschuldigung, ich bin das nicht gewöhnt, dass ich da nicht selber machen kann. Wir brauchen jetzt ein kleines Töpfchen im Bild. Nochmal weiter. Ach, das habe ich alles schon unterschlagen. Da haben wir es. Ja. Das kleine Gefäß mit Öl. Und wir Hausfrauen wissen, wenn die Flasche leer ist und man schüttelt nochmal ordentlich, dann kommt immer noch ein Tropfen raus, weil Öl eben so eine Substanz ist, die klebt. Und ich stelle mir vor, wenn sie sagt, das bisschen Öl, das ist das, was ich noch habe. Das ist eben der Rest, den man, wenn man ordentlich schüttelt, nach rausbringt. Das hat sie noch. So ein bisschen. Damit bezahle ich meine Schulden nicht. Damit versorge ich meine Kinder nicht. Damit kann ich nicht einkaufen gehen. Das ist nur so ein bisschen. Und ich denke, wir kennen das. Was habe ich zu bringen? So ein bisschen. Ich kenne das gut als Kindermissionarin. Ich war die meiste Zeit meines Lebens Kindermissionarin. Und ich habe oft nach einer Kinderwoche auf dem Nachhauseweg anhalten müssen vor Tränen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht malen. Ich kann auch nicht eine ganze Gruppe zum Lachen bringen. Ich konnte so vieles nicht. Ich hatte nicht die Naturbegabung einer Kindermissionarin. Und ich habe Gott gefragt, warum hast du mir diese Arbeit gegeben, diese Aufgabe und hast mir die Gaben dazu nicht gegeben? Ich habe gefleht, aber er hat sie mir nicht gegeben. Er hat mir eine Antwort gegeben. Die Antwort hieß, wenn du das alles können würdest, würdest du auch alles selber machen. Und das ist genau das, was ich nicht will. Du hast Leute, die können Gitarre spielen. In jeder Gemeinde gibt es Leute, die können Gitarre spielen, die können das Singen leiten. Es gibt Leute, die malen können. Du musst sie nur fragen. Und ein anderes Mal hat er mir gesagt, arbeite mit dem, was du hast. Erzählen zum Beispiel. Und später die Schulungsarbeit. Da wusste ich auf einmal, warum ich kein Naturtalent bin in Sachen Kinderarbeit. Ich musste mir alles methodisch erarbeiten. Und diese Methode, die konnte ich dann in St. Petersburg in der Schulungsarbeit weitergeben, weil ich es mir erarbeitet hatte, weil ich es nicht von Natur aus konnte und dann nicht wusste, wie man es eigentlich macht, weil es Naturtalent ist. Auf einmal begriff ich, es war genau richtig. Denkst du auch manches Mal, das, was ich habe, ist viel zu wenig? Das ist viel zu wenig, das ist eigentlich gar nichts. Du vergleichst dich mit denen, die hier vorne stehen und singen und sagen, kann ich sowieso nicht. Oder mit denen, die reden, kann ich ja alles nicht. Weißt du was? Gott braucht unsere Gaben überhaupt nicht. Dem gehört die ganze Welt. Der ist nicht angewiesen auf meine Gabe. Der ist auch nicht angewiesen auf meinen Dienst, auch nicht auf mein Geld. Er braucht meine Hingabe. Das, was ich ihm gebe, das ist genug. Und wenn es noch so wenig ist, das Schärflein der Witwe war genauso viel wie, sage ich jetzt mal, der 1000-Euro-Schein des Reichen. Die paar Steine von David waren genug, um einen Goliath umzubringen. Und die 5 Brote und 2 Fische der Jünger waren genug, um 5000 Menschen satt zu machen. In der Hand Gottes ist das, was du hast, was ich habe, genug. Das habe ich begriffen. Und das erzählt uns diese Geschichte. Was sagt Elisa mit diesem Tropfen Öl? Nein, damit kann sie nicht arbeiten. Es kommt noch schlimmer. Geh zu deinen Nachbarinnen und erbitte von ihnen viele Gefäße. Für diesen Tropfen Öl. Viele Gefäße, möglichst viele. Und sie schleppt sich heran und schleppt sie heran, weil Gott will, dass wir einander brauchen. Dass wir den Mut haben, auch mit unserem Glauben vor der Nachbarschaft und später vor den eigenen Kindern, das kommt noch, dazustehen, uns dazu zu bekennen. Dazu gehörte Mut. Sie musste nach Gefäßen fragen, in das sie dann das Öl schütten soll. Obwohl sie wusste, da ist nur so viel. Was mache ich mit den vielen Schüsseln? Da ist doch nur so viel. Aber im Glauben auf Gott, ich vertraue, haben wir eben gesungen, ich vertraue dir, o Herr. Im Vertrauen auf Gott hat sie die Gefäße geholt. Dann sollte sie in ihr Kämmerlein gehen und ihre Kinder mitnehmen. Was das Kämmerlein in der Bibel bedeutet, dazu muss ich jetzt nicht viel sagen, das wissen wir. Nichts können wir schütten, nichts können wir nach draußen tragen, nichts können wir verkaufen, ohne dass wir es im Kämmerlein geschöpft haben. Und dann nimm deine Kinder mit. Wenn das jetzt nicht klappt, was sollen die Kinder von mir denken? Und noch schlimmer, was sollen sie von Gott denken? Wenn wir beten mit den Kindern und das geschieht nicht, das ist ja schlimm, das ist ja aufregend, da liegt eine Spannung drin. Aber sie tut es im Vertrauen auf das Wort des Elisa, weil Elisa Wort Gottes sagt, Prophet ist, im Vertrauen auf Gott nimmt sie ihre Kinder und dann sollen die Kinder ein Gefäß nach dem anderen anreichen. Und sie schüttet und gibt mir noch ein Gefäß und sie schüttet und gibt mir noch ein Gefäß und sie schüttet. Und irgendwann sagen die Kinder, da ist nichts mehr. Und dann stand das Öl. Es war genug für die Gefäße, die sie aufgestellt hat. Und dann geht sie zu Elisa. Jetzt habe ich ganz viel Öl. Wir haben getan, was du gesagt hast. Und Elisa sagt, ja, jetzt nimm das Öl, verkauf es, und bezahle deine Schulden und dann ist noch genug da, damit du und deine Kinder aus der Fülle Gottes leben könnt. Fülle Gottes haben wir im Überfluss, im reichen Überfluss, wenn wir aus in der Stille schöpfen, auf sein Wort hören und ihm gehorchen. Fülle Gottes haben wir, weil Jesus unsere Not am Kreuz bewältigt hat, für unsere Schulden gestorben ist. Und davon können wir jetzt auch leben und zugreifen, weil Gott es uns geschenkt hat.